Deutschlandfunk. Atelier neuer Musik.
Die Musik von Gordon Campe, Jahrgang 1976, ist vielgestaltig und immer mehrdimensional. In der Komposition Zwerge etwa liefern Soundsamples von der A40 und von BVB-Trainer Jürgen Klopp Lokalkolorit. Es gibt weiterhin die verfremdeten Klänge aus der popmusikalischen Umwelt und wie von fern klingt die Stimme von Maria Callas herein. Das alles ist sehr nah an der Alltagserfahrung und die Kollisionen des Unzusammengehörigen wirken bei Campe mitunter auch komisch. Darin steckt eine zersplitterte Welt- und Wirklichkeitswahrnehmung, die die Unübersichtlichkeit der Jetztzeit sehr genau reflektiert. Ingo Dorfmüller stellt vor.
Gordon Campes beruflicher Werdegang, wie man das ja wohl nennt, begann einigermaßen unspektakulär mit einer Ausbildung zum Elektroinstallateur. Eine Station, die vermutlich nicht viele Tonsetzer in ihrem Lebenslauf haben.
Ja, bei mir auf der Schule war das so, dass man vor dem Abitur eine Berufsausbildung machen soll. Da konnte ich mich entscheiden zwischen 5 verschiedenen Berufen, also Kinderpfleger hätte ich werden können oder Schlosser oder Schreiner. Dann habe ich mir auch, um die Familienehre sozusagen aufrechtzuerhalten, weil mich in meiner Familie alle vor mir Elektriker waren, habe ich dann gedacht, dann mache ich das so und werde Elektriker. Und dann habe ich diese ganz normale Ausbildung gemacht, also morgens auf einer Baustelle in alten Essen irgendwelche Sachen repariert oder irgendwelche Leuchtstofflampen irgendwo installiert, dann schnell wieder zurück zur Schule und nachmittags ins Schulorchester Schöpfung spielen. Das war so meine Jugend. Mir war schon relativ klar, dass ich wahrscheinlich nicht als Elektriker arbeiten werde, zumal ich noch am Tag der Gesellenprüfung habe ich einen gewischt gekriegt. Also mit der Nase bin ich hängen geblieben an so einem Stromkasten. Das war nicht so richtig schön und spätestens da dachte ich, nee, sollte ich doch lieber Musik studieren. Da kann ich wenigstens nur ästhetisch Leuten schaden. Vielleicht ist es eher so eine gewisse Grundhaltung, dass ich sozusagen mal auf einer Baustelle gearbeitet habe. Dass wenn ich also hier über den Alltag oder so was erzähle, dass ich irgendwie auch weiß, wie sich das dann tatsächlich anfühlt, wenn man auf einer Baustelle morgens um 8 eine Fleischwurst isst, mit irgendwelchen Leuten aus einem anderen Gewerk eine Wand zusammen aufspitzen muss.
Nach dem Schulabschluss führte Gordon Campes Weg zunächst einmal ganz geradlinig an eine Musikhochschule, und zwar nach Rostock. Das war 1997, die Wende lag erst 6 Jahre zurück, die Bologna-Reform der Hochschulen noch in weiter Ferne.
Und Rostock war fantastisch zu der Zeit, als ich da war, denn es gab noch gar keine richtige Studienordnung. So wie das ja heute ist, dass alles völlig verschult ist, dass man hier einen Kreditpunkt für irgendwas hat und da was. Ich konnte einfach nur ins Sekretariat gehen und sagen, ich hätte gern Gesangsunterricht, dann habe ich Gesangsunterricht gekriegt. Ich hätte gern Instrumentation und Partiturspiel und Orchesterdirigieren und Chorleitung. Alles, was ich haben wollte, konnte ich alles haben. Hatte dann 50 Semesterwochenstunden, alles völlig verplant. Das ganze Studium in Rostock war ich nur in der Hochschule und habe die tollsten Sachen machen können. Also das war wirklich, ich weiß nicht, ob das noch was mit dem Aufbruch da zu tun hatte im Osten. Aber auf jeden Fall war es das tollste, wunderbarste Chaos und da habe ich mich sehr wohl gefühlt.
Gordon Campes Lehrer in Rostock waren Hans-Joachim Hespos und Adriana Hölzki. Beide haben ihn geprägt. Indessen war es zunächst Hans-Joachim Hespos, der ihn bestimmte, sein Studium in Rostock und nicht etwa im heimischen Essen aufzunehmen. Ein Stück von Hespos spielte dabei eine wichtige Rolle. Das Bühnenstück Seiltanz, im Untertitel als szenisches Abenteuer bezeichnet.
Also es war sogar so, dass ich absichtlich dahin wollte, weil ich damals in der Bochumer Stadtbibliothek die Seiltanz-CD gefunden hatte. Und dann war es das, was mir am fremdesten vorkam. Dann habe ich das ein bisschen recherchiert, wer ist das dann eigentlich? Und habe durch Freunde festgestellt, dass der gerade in Rostock unterrichtet. Dann wollte ich also ganz absichtlich dahin. Dieses Wilde in den Stücken, dieses völlig aus dem Körper herausgehende oder das, was er immer sagt, dass Musik Stoffwechsel sei, dass es so ist, dass Komponieren oder Musik machen, egal in welchem Aggregatzustand, dass es eigentlich so ist wie Denken oder Fühlen, dass es einfach zum Körper dazugehört und dass es ohne gar nicht geht. Das ist etwas, was ich sicherlich von Hespos mitgenommen habe.
Schon die Vortragsanweisungen, denen man in Gordon Campes Partituren begegnet, lassen an Hespos denken. Beiden geht es darum, die kreative Eigeninitiative der Musiker anzuregen. Hespos macht das mit lautmalerischen Neologismen. Versprillt steht dann in den Noten oder knautschig verschlattert. Gordon Campe formuliert direkter in der Sprache des Alltags, in seinem Falle also unverkennbar Ruhrpott-Westfälisch. Volle Möhre etwa oder mit tüchtig Schmackes. Das Gegenstück zu den Vortragsanweisungen sind die nicht minder speziellen Werkeinführungen, die Gordon Campe seinem Publikum an die Hand gibt. Zum Orchesterstück High Noon Mosquitoes, aus dem Sie eben einige Ausschnitte hören konnten, liest man, es sei ein klebrig, schwirrend gepixeltes Stück, entstanden zumeist in der extremen Hitze des Sommers 2003. Es ist ein sehr schnell schwül-rhythmisches und häufig fragiles Stück. Atemgeräusche und manchmal tonale Klangschatten schwirren vorbei oder kleben bewegungslos in der Zeit. Der Text funktioniert wie eine Kippfigur. Er benennt einzelne Elemente der Komposition durchaus korrekt, funktioniert als Ganzes aber als Parodie gängiger Deutungsmodelle.
Und deswegen kann ich das ja gar nicht erklären, weil es ist ja völliger Blödsinn, irgendwie was von Formaufbau oder welches Spektrum ich da benutzt habe. Ja, das hört man ja. Also das ist ja dann gedoppelt, also braucht kein Mensch. Deswegen habe ich gerne so, dass ich Fährten auslege, die in eine ganz andere Richtung führen, verbal, vor dem Stück. Es geht wirklich darum, dass man vielleicht irgendwie freundlich in eine Atmosphäre versetzt oder irgendwie mal das Hirn sozusagen vor dem Stück schon ein bisschen durchpustet. Und wenn man das dann nicht gelesen hat, dann macht das tatsächlich auch nichts.
Mit solchen nicht einführenden Einführungen, solchen nichts erklärenden Erklärungen freilich, eröffnet Gordon Kamper ein sehr viel weiterreichendes Spiel mit offenen und verdeckten Bezügen, mit tatsächlichen und vorgetäuschten Entsprechungen zwischen hoher Kunst und banaler Alltäglichkeit. Dieses Spiel wird exemplarisch in einigen Kompositionen der Jahre zwischen 2005 und 2010 ausgetragen. Ihnen gemeinsam ist eine suitenartige Disposition, aus der aus lauter miniaturisierten Einzelteilen zusammengesetzten Großform des Orchesterstücks wird eine Reihung kleiner, aber in sich geschlossener Formen, beispielsweise in der Gassenhauer-Maschinensuite aus dem Jahr 2009.
Also ich mag sowieso sehr gerne sehr kurze Stücke, die sehr kurz einen bestimmten Gestus, eine bestimmte Idee kurz und knackig vorstellen. Also keine große Einleitung, kein langes Gelaber, sondern Ratzebums. Die Sache muss relativ klipp und klar auf den Punkt gebracht sein. Und das habe ich zum Beispiel in dieser Suite da versucht. Das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen, die einfach so knallhart aneinander geschnitten werden. Also die Striepens-Parabel, genau so. Das ist der Urfunksklarinettist Joachim Striepens, der mir da irgendwie einen sehr seltsamen Sound sozusagen geschenkt hat, indem er seine Bassklarinette ganz merkwürdig präpariert hat. Deswegen habe ich ihm gesagt, das ist jetzt dein Stück, das ist die Striepens-Parabel. Ganz lange hieß das letzte Stück einfach nur letztes Stück oder Nummer 10 oder so. Und dann habe ich gedacht, das Kind braucht auch einen Namen. Und nun habe ich es einfach nach einem Eichhörnchen benannt, aber auf Französisch, damit es ein bisschen poetischer klingt. Das hat also dann gar keinen Sinn. Außer, dass das kürzeste Stück den längsten und merkwürdigsten Titel bekommen hat. Und zwischendurch gibt es eine Gigue, das ist eine echte Gigue, das ist ein bisschen mit so einem Mozart-Zitat drin. Diese kleine Gigue, die es da gibt, diese wunderbare, komische, herrliche Gigue von Mozart. Thank you. und der Lauschangriff, da lauschen die alle. Das ist gerade irgendwie, das war noch lange vor der NSA-Geschichte. Da belauschen die sich gegenseitig mit einem Megafon, belauschen die sich und ihre Klamotten vor allem. Also die gucken, ob nicht vielleicht irgendwelche Wanzen oder so an der Jeans oder an der Konzertkleidung verborgen ist.
Wenige Monate nach der Gassenhauer Maschinensuite entstand die ebenfalls suitenartige Komposition Hell. Der Name verweist auf den tyrannischen Computer in Stanley Kubricks Film 2001 A Space Odyssey, der, als er Gefahr läuft, abgeschaltet zu werden, plötzlich die Sprache des Herzens und des Sentiments entdeckt und in teils ehrlicher, teils manipulativer Weise einsetzt und sich dadurch möglicherweise als sehr menschlich erweist. In solche Zweideutigkeiten führt auch Gordon Campes Komposition. Drei Tangos bilden das Rückgrat der Suite, gemäß seiner Lieblingsmaxime »Neue Musik muss tanzbar sein«. Drei Sätze beziehen sich in leise parodistischer Absicht auf die hochgerüsteten Technologieparks der elektronischen Musik.
Dieses Korg-Ariose, also echt so ein kleines Spielzeugdings, ne? So ein Monotron, wo man da mit dem Finger, das kostet 50 Euro und teurer darf Elektronik auch nicht sein, ja? Wenn ich sie einsetze. Das ist ganz schrecklich sonst. Also ich mag es wirklich, ja, wenn das so kleine, komische Geräte sind. Nicht unbedingt Spielzeug, aber irgendwie, wo man was von hat, die man anfassen kann, die man auch kaputt machen kann. So. Und das ist so ein bisschen wie beim Korg-Ariose. Und danach kommt aber die heilige Elektronik. Und das sind natürlich Sinustöne. Also heilig, sakral wird's, unverschmutzt, der reinste, herrlichste, glockenklare Sinuston, der kommt dann da und macht eine kleine Arie. Thank you.
Es folgen die groteske Klangfantasie Die geplatzte Prinzessin, die von Velázquez' berühmtem Bild der spanischen Infantin Margarita Teresa angeregt wurde, ein Tango-Intermezzo und ein weiteres Stück preiswerter Elektronik, ein Rhythmusgenerator, der beispielsweise für Hip-Hop-Beats verwendet wird. Und dann ein radikaler Stimmungsumschwung zwischen zwei Tangos, ein Requiem.
Das meint tatsächlich, da war gerade jemand verstorben, ein berühmter Mensch. Da steht ja nicht drüber, an wen und sowas. Das ist vielleicht auch ganz unwichtig oder sowas. Das ist noch eine andere Sache, die da auch dazu kommt, weil das ist nämlich nicht nur lustig gemeint alles, sondern ich schreibe da dieses Stück und erfreue mich sozusagen an dieser geplatzten Prinzessin und habe vorher noch irgendwie solche Ideen und dann mache ich den Fernseher an und dann ist jemand gestorben, der künstlerisch irgendwie zumindest die Sachen, die ich gesehen habe von ihm, sehr wichtig war. Und dann muss ich da ein Requiem schreiben. Das ist ein direkter Reflex auf etwas, das auch mit dem Alltag zu tun hat, dass ich nämlich einen Fernseher habe und dass das direkt auf mich einprasselt, was so los ist. Und trotzdem bin ich ja auch ich. Und das ist zum Beispiel so eine Stelle, wo das dann wirklich kippt. Und da quält sich die Klarinette oder das Saxophon, je nach Besetzung oder je nach Version, quält sich das dann da einfach in die höchsten Höhen und kann einfach wirklich nicht mehr. Das ist überhaupt nicht lustig gemeint.
Und spätestens hier wird klar, was Gordon Campe mit seinen Arrangements des scheinbar Unzusammengehörigen bezweckt. Die vielfach gebrochenen Wirklichkeitssplitter ergeben kein Bild, kein Ganzes mehr. Und sie werden auch nicht zu höherer Einheit zusammengezwungen. Der Preis dafür wäre allemal Hierarchisierung. Und Gordon Campes Haltung ist eben nicht die des Zuschreibens, Bewertens, Aussortierens, sondern eher ein gelassenes Staunen über die Vielfalt der Erscheinungen. Das heißt aber keineswegs, dass Form und Verlauf seiner Stücke beliebig wären. Ganz im Gegenteil, unterwirft Gordon Campe seine aus so heterogenen Materialien entstehenden Werke einer ziemlich rigiden Kontrolle.
Nun bin ich ja auch Komponist und muss natürlich auch so meine Hexenküche haben. Das ist tatsächlich so, dass ich eigentlich ziemlich stur und streng, gerade bei formalen Geschichten bin. Und ich wirklich sehr gerne mir solche Pläne mache, die teilweise wirklich wie bei Filmmusik oder sowas funktionieren. Also ich gehe meistens davon aus, wenn ich irgendwas arbeite, egal welches Stück, dass ich bestimmte klangliche Ideen erstmal nur verbal skizziere. Also ich habe so ein Buch, da kommen gar keine Noten rein, sondern da schreibe ich das wie einen Roman, schreibe ich das auf. Und zwar auch dann mit meiner Sprache. Also manchmal kommen sozusagen Fetzen aus dieser Skizzierphase, kommen dann in die Partitur rein. Ich sage, da unten rum muss es wummern, dann kommt Tiefes. Dann versteht das kein Mensch. Aber ich weiß, was untenrum Wummern heißt und das, was dann Tiefes ist. Und dann steht vielleicht in der Partitur Wummern nur noch drüber. Also das war sozusagen dann so ein Link. Und dann hänge ich mir das irgendwo auf und laufe immer dran vorbei, dass ich wirklich ein Gefühl für die Zeitabläufe kriege. Also das ist schon sehr genau strukturiert und vorgeplant.
Die Materialien, derer sich Gordon Campe bedient, sind, das wurde schon angedeutet, sehr verschiedener Herkunft. Und bei ihrer Auswahl folgt er voll und ganz dem Lustprinzip. Umso entscheidender ist, was er mit diesem Material anfängt. Nicht selten bedient er sich dabei einer Art von entwickelnder Variation, die beispielsweise in Q's Nachtstück einen Dean Martin-Song aus dem Western-Klassiker Rio Bravo in ein Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff transformiert. Dabei bildet die einheitliche Klangfärbung eine wichtige Rolle. Die Texte werden zumeist stimmlos in Kuhglocken geflüstert. Doch so klar die Dispositionen auch immer sein mögen, Gordon Campe öffnet sie ganz bewusst den Zufällen des Lebens.
Also diese Variationengeschichte mag ich schon wirklich sehr gerne. Das habe ich in anderen Stücken auch immer mal gebracht. Und zwar tatsächlich so stur teilweise, dass es wirklich so 16 Takte sind oder sowas. Also 16 Takte, genau, die erste Variation, dann vielleicht nochmal 16 Takte, die zweite Variation. Zunächst mal, ja, im Komponierenprozess. Und dann irgendwann weiß ich sowieso nicht mehr, wo ich bin. Und dann zerknülle ich alles, schmeiß alles gegen die Wand und schütte einen Liter Kaffee drüber oder irgend sowas. Und dann kommen dann irgendwie 15 zu 3 Takte zu 7 und dann ist die fünfte Variation, habe ich leider irgendwie im Kindergarten liegen lassen. Also das ist dann die Realität, ja. Nach der guten Proportion, wo ich alles versuche ganz ordentlich zu machen, quadratisch praktisch gut, kommt dann irgendwie leider das Chaos, dass meine Tochter zum Beispiel tatsächlich vor 2 Wochen noch ein paar Noten dazu gemalt hat. Die aber viel cooler waren als meine. Das bleibt alles drin.
In den zurückliegenden 3 Jahren hat sich Gordon Campe immer öfter mit Vokalmusik beschäftigt. Im Mai wurde sein Chorwerk Le Cœur de la Grenouille zu 28 Stimmen a cappella vom SWR Vokalensemble uraufgeführt. 2012 war sein Musiktheater Anoia in Oldenburg auf die Bühne gekommen, eine ungewöhnliche Produktion, die im engsten Zusammenwirken aller Beteiligten ein Paradoxon hervorbrachte. Ein Gesamtkunstwerk, das den Zerfall einer kohärenten Gesamtheit beschreibt. Denn die Titelfigur ist stumm, traumatisiert möglicherweise durch einen in der Kindheit erlittenen Missbrauch, während 4 singende alter Egos an eine multiple Persönlichkeitsstörung denken lassen.
Und wichtig war bei der Arbeit, dass wir tatsächlich das sehr eng zusammengearbeitet haben, dass sich das immer Dinge wiedergefunden hat. Zum Beispiel, ich wusste, es wird um einen Glaskasten gehen in der Mitte der Bühne und da hatte ich aber noch gar keinen Text. Deswegen gibt es in dem Stück immer mal so, ich habe es dann Glasmusik genannt, also wo auch wirklich auf Glasscheiben, also ganz haptisch gespielt wird. Und zwischendurch habe ich zum Beispiel in meine Partitur immer mal solche Sachen reingeschrieben, wie das soll jetzt irgendwie verbogen klingen. Das war eigentlich eine Anweisung für den Cellisten. Aber der Regisseur, weil der nicht aus dem Klavierauszug oder aus dem Reklamheftchen inszeniert hat, sondern aus der Partitur, sehe ich plötzlich, wie er in seine Choreografie, zum Beispiel für die Tänzerinnen oder für die Sänger, dass die plötzlich alle verbogen werden müssen. Also es ist wirklich eine ganz enge Beziehung gibt zwischen, ich habe eine Idee vom Bühnenbild und es fließen diese Dinge in die Partitur ein, aber ich habe auch in der Partitur eben nicht nur die Töne, das wurde nicht nur ins Bild gesetzt, sondern sogar die Subinformationen, die ich komponiert habe, die werden auch irgendwie Teil der Choreografie. So haben wir das immer so zusammen immer weiter gearbeitet.
Thank you.
Das Thema ist kompromisslos ernst und lässt ironische Distanz nicht zu. Wohl aber lässt es sich an das Thema widersprüchlicher, dennoch nebeneinander existierender Wirklichkeiten anschließen, das den Komponisten schon immer beschäftigt. Zu einem störungsfreien Nebeneinander der Phänomene kommt es hier freilich nicht mehr.
In den Stücken habe ich ja einige Andockstellen an traditionelle Formmuster oder sowas versucht. Zum Beispiel gibt es so eine Art, in Gänsefüßchen gesprochen, Fuge. Aber das funktioniert alles nicht mehr richtig. Man kriegt relativ schnell mit, dass das Lied, was ich komponiert habe, nicht richtig funktioniert. Das geht kaputt, die Fuge geht kaputt. Alles geht kaputt, so wie das ganze Stück insgesamt nicht funktioniert. Und das geht auch zum Beispiel auch in den Klamotten. Die sehen erst ganz normal aus, bis man dann mitkriegt, dass die Hosenträger 5 Meter lang sind und nicht richtig halten. Dass die ganzen Klamotten eigentlich auch kaputt sind, weil das hält alles nicht mehr richtig. Also das sozusagen bis ins Kostüm findet man Elemente von der Partitur wieder und umgekehrt, weil wir eben sehr eng zusammengearbeitet haben.
Die Uraufführung von Anoja fand 2012 in Oldenburg statt, 2013 folgte eine Kinderoper für die Deutsche Oper Berlin, die seither schon in Hannover und Saarbrücken nachgespielt wurde. Kannst du pfeifen, Johanna, nach dem Buch von Ulf Stark. Und natürlich gilt Campes Realitätenprinzip auch hier. Die Kinder kriegen, so sagt er, die ganz normale Campe-Musik auf die Ohren und genau darin liegt möglicherweise die starke emotionale Wirkung des Stücks begründet.
Das waren schon ein paar rührende Momente, die ich da auch gesehen habe. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Opa hatte sein Enkelkind auf dem Schoß, ganz offensichtlich. Ein Junge, vielleicht war das 7 oder so. Und dann merkte der Opa, irgendwann merkt man das dann im Verlauf des Stückes, worauf es hinaus wird, dass wir jetzt Zeuge werden der letzten paar Wochen dieses Großvaters da. Und dann habe ich halt einfach gesehen, wie der Großvater seinen Enkel immer näher in den Arm genommen hat. Und das ist überhaupt nicht kitschig, nicht sentimental oder nostalgisch oder sonst was gemeint, sondern ganz absichtlich, dass ich schon bei so einer Kinderoper will, dass die Kinder nicht eine Oper hören, damit sie begeistert sind für Oper, damit sie mal ein Abo kaufen, sondern sie sollen einen eindrücklichen Theaterabend haben, damit sie etwas vom Leben haben. Ich will, dass die danach nach Hause gehen und den Eltern die großen Fragen stellen.
2011 kam beim Warschauer Herbst die zweisätzige Ensemblekomposition Zwerge zur Uraufführung. Der erste Satz folgt seinem bewährten Suitenprinzip, wenngleich auch hier die Koexistenz der Widersprüche ihr Konfliktpotenzial freisetzt.
Der erste Satz ist wirklich dieser Zwergenaufstand. Ja? Also die Virtuosität ist sozusagen der Zwerg. Und die kämpft die ganze Zeit und will angeben. Guck mal, wie schnell ich das kann und wie toll. Und hier fluddert's und hier flobbelt's. Und dann machen die tollsten virtuosen Dinger. Aber es bringt halt eigentlich nichts. Ne?
Man könnte auch sagen, Gordon Campes Zwerge seien sehr zeitgemäße Virtuosen der Selbstoptimierung. Was sie produzieren, ist rasender Stillstand. Tatsächliche Veränderung der eingefahrenen Verhaltens- und Bewegungsmuster ermöglicht der zweite Satz. Die Musik löst sich von den Realitäten, die sie aufruft, und hebt ab.
Und im zweiten Teil kommt dann erstmal die A40, warum auch immer. Aber erstmal so die A40, da stand ich auf einer Autobahnbrücke und habe die A40 aufgenommen, als da mal ein Auto fuhr, weil normalerweise steht man da ja. Deswegen musste das natürlich ein Adagio werden. Und dann entwickelt sich aus der A40 so eine ganz komische Cello-Melodie, die direkt der Autobahn abgelauscht ist. Und dann ist einfach am Schluss nur noch Musik.
Register des Wirklichen. Der nordrhein-westfälische Komponist Gordon Campe. Im Atelier Neuer Musik hörten Sie eine Sendung von Ingo Dorfmüller. Die Redaktion hatte Frank Kämpfer.